HR2 Kultur zum Nachhören. Hörbuchzeit.
Die Hörbuchzeit heute mit
Christiane Hillebrand
und Martin Maria Schwarz. Wir wünschen gute Unterhaltung in einer Sendung, in der es zweimal um Hörbücher geht, die Musik zum Thema haben. Zum einen in einem Krimi, zum anderen in einem Essay. Ferner geht es heute nach Schweden. Und aus dem Bereich der Hörbücher für Kinder und Jugendliche stellen wir Ihnen eine Erzählung vor, die der bekannte Schriftsteller Uwe Timm schon vor einigen Jahrzehnten geschrieben hat. Ein Hörrätsel gibt es wie immer wieder am Schluss. Beginnen wir mit dem Hörbuch zu einem Debütroman, geschrieben von Natascha Korsakova, eine Frau russisch-griechischer Abstammung und international konzertierende Violinistin. Und das spielt dann auch gleich in den Erstling der Künstlerin hinein, die lange Zeit in Deutschland gelebt hat. Ja, denn sonst würde dieses Debüt nicht den Titel Tödliche Sonate tragen, Christiane Hillebrand. Es geht also auch vornehmlich um klassische Musik.
Ja, das ist richtig. Es geht um Musik und es geht um das Musikgeschäft und um eine renommierte Musikagentur. Es geht aber auch um eine besondere Geige, eine Stradivari. Antonio Stradivari gilt ja neben Giuseppe Guarneri als der bedeutendste Geigenbauer der Geschichte. Es gibt heute viele Original-Stradivari, die noch erhalten sind. Und im Roman geht es tatsächlich um die wertvollste Stradivari, um die sogenannte Messias.
Und dann spielt der Roman auch in Italien, nehme ich an.
In Italien, zum Teil sogar auch in Cremona, da wo die Stradivari hergestellt wurden. Aber die eigentliche Geschichte spielt in der ewigen Stadt in Rom. Es geht um einen kaltblütigen Mord in der ewigen Stadt. So ist auf dem CD-Cover zu lesen. Und ermordet aufgefunden wird die erfolgreiche und sehr mächtige Musikagentin Cornelia Giordano. Sie wird mit durchschnittener Kehle in ihrem Büro aufgefunden. Und wir hören mal einen ersten Ausschnitt. Kommissario Di Bernardo wurde zum Tatort gerufen und er verschafft sich hier mal einen ersten Überblick. Es liest Johannes Steck.
Di Bernardo zog die Latexhandschuhe an und griff nach der CD-Hülle, die auf der Stereoanlage lag. Johann Sebastian Bach, sagte Roberto Del Pino. Die CD wurde auf Wiederholung programmiert. Di Bernardo drehte die Lautstärke herunter. Die eintretende Stille war eine Erleichterung. Wer hat die Leiche entdeckt? Marina Adamova, die Sekretärin. Angeblich war sie zur Tatzeit draußen, um für ihre Chefin was zu essen zu holen. Als sie zurückkam, hat sie so laut geschrien, dass die Menschen aus den Nachbarhäusern auf die Straße gelaufen sind. Giorgia Magnanti wartet mit ihr in der Bar zwei Häuser weiter. Gibt es Überwachungskameras? Haben die Nachbarn etwas beobachtet? Negativ. Wir haben die Personalien aufgenommen. Was ist mit der Wohnung im Erdgeschoss? Wollte Di Bernardo wissen. Ist abgesperrt. Sie steht seit über einem Jahr leer. Ein Nachbar hat erzählt, eine Zeit lang hätte dort ein Schild zu vermieten im Fenster gehangen. Das soll aber vor gut zwei Monaten wieder verschwunden sein. Was ist mit Giordanos Familienangehörigen? Geschieden, zwei Söhne, der Ältere ist Konzertagent in Mailand. Di Bernardo nickte und wandte sich wieder der Toten zu. Der entsetzte Ausdruck auf ihrem Gesicht ließ darauf schließen, dass sie bei vollem Bewusstsein gewesen sein musste, als ihr die Kehle durchschnitten worden war. Ob sie den Mörder gekannt hatte? Di Bernardos Augen verengten sich. Abrupt wandte er sich ab. Was brachte einen Menschen dazu, eine solche Tat zu begehen? Und wie lang war wohl die Kette von Ereignissen, die zu dieser Tat geführt hatte?
Eines ist klar, es war tatsächlich ein kaltblütiger und wahrscheinlich auch von langer Hand geplanter Mord. Aber das ist auch schon alles, was Kommissario Di Bernardo mit Gewissheit sagen kann. Und die Ermittlungen führen ihn dann mitten hinein in ein Netz aus Intrigen, Missgunst, Habgier. Da werden natürlich viele abgewiesene Künstler zu Verdächtigen, zu möglichen Tätern. Aber zunächst führt jede Spur und jede Idee ins Leere und Kommissario Di Bernardo steht mit seinem Team vor der riesigen Aufgabe, Licht in dieses Dunkel zu bringen.
Wie wird denn die Geschichte erzählt? Johannes Steck ist ja nicht der einzige Sprecher. Es gibt ja drei. Wie ist das aufgeteilt?
Es gibt tatsächlich auch drei Handlungsebenen, die auf die drei Sprecher verteilt sind. Und dazu gibt es noch Geigenmusik, gespielt von Natascha Korsakova selbst. Das sind kleine Stücke, die immer mal wieder die Handlung unterbrechen. Also Johannes Steck, den wir gerade gehört haben, ist Schauspieler und Hörbuchsprecher. Und er übernimmt den größten Part, die Ermittlungen im Mordfall rund um das Team von Kommissario Di Bernardo. Frank Arnold ist ebenfalls Schauspieler, aber auch Regisseur, Dramaturg und auch Hörbuchsprecher. Er liest die Passagen, in denen es um zwei geheimnisvolle Geigen geht. Und dieser Handlungsstrang beginnt im 17. Jahrhundert in der Werkstatt von Antonio Stradivari und zieht sich durch den kompletten Roman. Und dort erfährt man dann die Geschichte dieser beiden Geigen vom 17. Jahrhundert bis heute. Und diese besonderen Geigen spielen letztendlich auch eine wichtige Rolle im Mordfall Cornelia Giordano. Und dann gibt es einen dritten Handlungsstrang, der wird gelesen von Oliver Broth, Schauspieler und Sprecher. Und er erzählt die Geschichte aus der Sicht des Mörders bzw. der Mörderin. Und erzählt wird hier in der Ich-Perspektive. Und hier hören wir auch mal einen kurzen Ausschnitt.
Mein Zeitfenster ist extrem klein. Alles in mir drängt danach, endlich tätig zu werden. Aber ich darf nichts dem Zufall überlassen. Mein Blick wandert suchend die Straße entlang. Das Warten auf die perfekte Stunde, Minute, Sekunde. Heute liegt die Zeit in meiner Gewalt. Unmittelbar vor dem Hauseingang bricht die Angst über mich herein. Mein Puls beschleunigt sich. Ich spüre, wie Schweiß aus meinen Poren dringt. Verdammt, das darf nicht sein. Nicht jetzt! Ich balle die Hände zu Fäusten, bis es wehtut. Werde ich etwa kneifen? All die Zeit, die ich aufgewendet habe, die Suche nach Überwachungskameras, das eintönige Beobachten, die Kälte und, schlimmer noch, die Nässe, nervenzerrende Abende wie dieser, allein im einsamen Schutz der Dunkelheit, die immer gleichen Abläufe, die ich einstudiert habe, präzise, wie nach dem Takt eines Metronoms. Soll das alles umsonst gewesen sein?
Das fragt er sich, soll das alles umsonst gewesen sein? Also hier wird auch nochmal klar, dieser Mord war von langer Hand geplant.
Man merkt ja an der Sprache immer mal wieder, dass hier eine Musikerin geschrieben hat, tauchen Begrifflichkeiten aus der klassischen Musik immer wieder auf.
Ja, das Metronom ist zur Sprache gekommen, ziemlich oft staccatohaft. Der erste Satz, die Ouvertüre, die Durchführung. All diese Worte benutzt sie häufig und auch natürlich der Titel schon allein, Tödliche Sonate, da klingt es schon an. Ich finde erstaunlich, dass Natascha Korsakova ihren Debütroman auf Deutsch geschrieben hat. Sie haben ja vorhin was zu ihrer Biografie gesagt. Deutsch ist ja nicht ihre Muttersprache. Sie hat zwar viele Jahre in Deutschland verbracht, lebt heute in der Schweiz, aber das finde ich trotzdem bemerkenswert.
Bemerkenswert auch die Sprecher. So wie wir sie gerade hören konnten, war das schon eigentlich sehr eindrucksvoll. Also zwei Sprecher, bei denen man anmerkt, das sind Profis und die machen was draus aus diesem Text. Hat also das Hörbuch durchgehend gefallen, inhaltlich wie von der tonalen Ansprache her.
Also die Sprecher, das mal vorweg, haben mir alle drei gut gefallen. Mir hat einiges an dieser Geschichte und auch an dem Hörbuch gefallen. Zum Beispiel, dass man viel erfährt über die Geschichte des Geigenbaus, über die Familie Stradivari, auch über diese besondere Geige Messias. Und man fragt sich natürlich beim Hören, wie viel davon ist wahr und was hat Natascha Korsakova dazu erfunden? Die Personen, die Natascha Korsakova in dieser Geschichte um die Stradivari erwähnt, die gab es alle. Im Booklet kann man diese Geschichte dieser besonderen Geige nachlesen. Und natürlich hat die Autorin auch noch einiges hinzu fantasiert für den Roman. Aber die Geschichte des Geigenbaus wird hier sehr anschaulich erzählt. Die Figur des Kommissario Di Bernardo gefällt mir auch sehr. Ein sehr sympathisch geschilderter Mensch. Man hat ihn direkt vor Augen, man leidet mit ihm, man lacht mit ihm. Was mir nicht so gefallen hat an dieser Geschichte, ist dieser dritte Handlungsstrang, der Mörder als Ich-Erzähler. Denn da wird der Mörder als ein Psychopath beschrieben. Eben war es schon so ein bisschen deutlich, also da wird jedes einzelne Detail des Mordes beschrieben. Das steigert sich dann noch. Der Mörder badet in dem Hochgefühl, einen Mord begangen zu haben, will es immer wieder tun. Das kommt immer wieder zur Sprache und das finde ich zu krass. Und auch ein bisschen fehl am Platz, weil es geht in dieser Geschichte eigentlich nicht um einen Psychopathen, sondern es geht um Mord aus Habgier. Und das führt so ein bisschen in die Irre. Ich finde aber, dass es sehr gut erzählt ist. Wir haben hier eben Oliver Broth gehört als Sprecher des Mörders. Und er hat dieses Fiese in seiner Stimme. Ich finde, er hat das sehr, sehr gut gesprochen. Und auch ganz am Anfang die Stimme des Kommissario oder des Teams, das hat mir auch sehr gut gefallen. Er hat dieses Rauchige, dieses Dunkle in seiner Stimme, Johannes Steck. Er hat ja hauptsächlich fast die ganze Zeit zu sprechen und man kann ihm wirklich sehr, sehr gut folgen und zuhören. Und Frank Arnold erzählt eben die Geschichte der Geige. Er ist so der Erzähler, ein bisschen zurückgenommen. Und ich finde, das passt sehr gut von der Aufteilung. Und mir gefällt auch, dass es eben auf dem Hörbuch diese Musikeinspielung gibt.
Also ein äußerst facettenreiches Hörbuch, das Sie da vorgestellt haben. Christiane Hillebrand, Natascha Korsakova, die Autorin. Das Hörbuch heißt Tödliche Sonate, ein Fall für Kommissario Di Bernardo mit den Sprechern Johannes Steck, Frank Arnold, Oliver Broth. Das sind zwei MP3-CDs, das heißt Das ist eine gewisse Hörstrecke. 11 Stunden, 3 Minuten, um genau zu sein. Zum Preis von knapp 15 Euro ist es bei Random House Audio erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und darin geht es jetzt nach Skandinavien. Mit einem finnischen Autor namens Mika Nuusiainen. In Finnland ist der Schriftsteller, TV-Journalist und Drehbuchautor schon lange etabliert. Aber es gibt ihn auch schon längere Zeit mit seinen Romanen auf Deutsch übersetzt. Verrückt nach Schweden. So heißt nun sein neuester Roman, der als Hörbuch bei Argon erschienen ist, gelesen von Christoph Maria Herbst. Christiane Hillebrand, ja, fragen wir gleich mal direkt, wer ist in diesem Roman verrückt nach Schweden?
Er heißt Mikko Virtanen, er ist ein Finne und er liebt Schweden und das seit seiner frühesten Kindheit. Er träumt davon, sogar Schwede zu sein, ist geradezu besessen von der Idee und er spricht von sich selber als Nationaltransvestit. Er steigert sich in diese Idee geradezu hinein, dass er nur als Schwede wirklich glücklich sein könne. Schweden sei eine fröhliche, eine moderne, eine empathische Nation. Das Leben dort sei viel positiver und leichter. Und er schämt sich geradezu, selbst Finne zu sein. Jetzt fängt er früh an, Schwedisch zu lernen. Schon als Kind nervt er damit seine Eltern und später auch als erwachsener Mann übernimmt er typische Bräuche der Schweden. Er fährt zum Beispiel jedes Jahr über Weihnachten nach Thailand, wie das viele Schweden mit ihren Familien machen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum zieht er nicht einfach nach Schweden und lässt sich einbürgern? Diese Möglichkeit bestünde ja rein theoretisch. Diese Frage beantwortet Mikko selbst.
Meiner Ansicht nach bringt das nichts. Ich will ja keinen popeligen Umzug. Ich will eine grundlegende Verwandlung, eine Transformation. Umziehen kann man innerhalb einer Woche und die schwedische Nationalität könnte man dann vermutlich nach 5 oder spätestens 7 Jahren beantragen. Doch was nützt mir das? Ich wäre mehrere Jahre lang ein Finne in Schweden mit Aussicht auf einen schwedischen Pass. Nein, mein Schwedentum muss vollständig und umfassend sein. Bloß kein Leben als halber Schwede mit Akzent und Migrationshintergrund. Ich will ein geborener Schwede sein. Modern, offen und empathisch. Herr Andersson, Familienvater, oder Johansson oder Svensson wäre auch okay. Meinetwegen auch Lindqvist. Ich will schwedische Wurzeln. Erst dann bin ich der Familie aus Göteborg ebenbürtig. Oder der aus Stockholm, die gerade ihr Strandpicknick auspackt. Die haben es gut.
Das war ein erster Ausschnitt gelesen von Christoph Maria Herbst.
Also wir hören schon, das ist eine ziemlich skurrile Geschichte. Wer sich in der finnischen Literatur ein bisschen auskennt, dem wird das sehr vertraut vorkommen. Die haben da diese Neigung dazu. Was lässt sich Mikko denn einfallen, seine Idee umzusetzen, die ja im Grunde nicht realisierbar ist?
Ja, nicht realisierbar denkt man, aber diese Geschichte ist tatsächlich sehr skurril. Zunächst einmal fängt Mikko an, immer mehr über Schweden zu lernen, sich verschiedene Dialekte anzueignen. Und dazu wählt er zunächst einmal eine nicht ganz legale Methode. Ich habe ja erzählt, dass er jedes Jahr über Weihnachten nach Thailand fährt. Dort trifft er immer dieselben Familien, er freundet sich mit denen an, er betreut sogar die Kinder, gehört schon fast zur Familie dazu und ist auch in den Bungalows dieser Familien zu Hause. Und in einem Urlaub bringt er überall kleine Wanzen in diesen Bungalows an, um die Schweden abzuhören und um mitzuschneiden und um so herauszufinden, wie die Familien miteinander umgehen, um auch die verschiedenen Dialekte besser studieren zu können und die Alltagsdialoge. Und das gelingt ihm dann sogar. Und da hören wir jetzt einen zweiten Ausschnitt.
23.12.2004. Nach kurzem, aber tiefem Schlaf wache ich auf und lauere auf die ersten Sätze meiner Miturlauber. Im Bungalow direkt nebenan wohnen Peter, Ingenieur, und Linnea, Sekretärin bei einer Schulbehörde. Ihre Kinder Joachim und Astrid sind 13 und 6 Jahre alt. Irgendwie der Klassiker in Schweden. 2 Kinder, Junge und Mädchen. So lernt der Nachwuchs von klein auf einen entspannten Umgang mit dem anderen Geschlecht. Komisch, dass die das immer so hinkriegen, bei nur 2 Kindern. Meine Nachbarn sind also äußerst repräsentativ. Peter vertritt als Mann den zurückhaltend verständnisvollen, aber bei Bedarf auch tatkräftigen Typ. Linnea ist sehr attraktiv, auf skandinavische Weise, also individuell, nicht glatt. Bei beiden läuft es gut im Arbeitsleben, dennoch freuen sie sich über den wohlverdienten Urlaub. Die schwedischen Arbeitgeber wissen genau, wie wichtig Erholungsphasen sind. Nach einer kleinen Auszeit kommen die Angestellten dann umso motivierter zurück ins Büro. Endlich. Jetzt regt sich was.
Guten
Guten Morgen, Süße. Hast du gut geschlafen? Ach, wie zufrieden Peters Stimme klingt.
Ja, Schatz. Aber ich glaube, Astrid hat sich ziemlich hin und her gewälzt. Psst, Mama, kann ich noch ein bisschen länger schlafen?
Meldet Astrid sich selbst zu Wort. Aber klar, meine Kleine, ihr kommt einfach etwas später zum Frühstück, du und Joachim. Und dann bestellen wir Pfannkuchen, okay?
Oh ja.
Dieses kleine, aber feine Gespräch, als Lerneinheit höchst wertvoll, ist nun mit bester Technik aufgezeichnet. Ich bin zufrieden.
Sehr absurd, dieser Gedanke, aber es geht alles gut. Mikko wird nicht erwischt und schafft es, seine Schwedenkenntnisse und Sprachkenntnisse so immer weiter auszubauen. Und eines Tages ist er dann in Schweden und trifft den lebensmüden Mikael. Und da kommt ihm eine Idee, wie er seinen Plan umsetzen kann. Mikko wird nach langer Vorarbeit tatsächlich zu einem eingeborenen Schweden. Das muss man sich aber selber anhören, da will ich natürlich nicht so viel vorweggreifen. Dass das auf Dauer aber nicht gut gehen kann, das ist eigentlich klar. Und das mitzuverfolgen, das macht großen Spaß. Und dann auch noch gelesen von Christoph Maria Herbst.
Ja, und den haben wir jetzt schon erlebt. Und man merkt, wie er sein Können als Schauspieler auslebt. Aber er ist auch ein sehr, sehr guter Erzähler. Aber in den Dialogen, da lässt er es ja so richtig krachen. Und er hat ja auch schon andere Hörbücher von Mika Nusiainen gesprochen. Und man kann eigentlich nur sagen, er passt da perfekt hin, oder?
Er passt, genau, dieser schräge Humor, den kann er wunderbar transportieren, die Art der Geschichte zu erzählen. Und wie gesagt, er schlüpft eben in die verschiedenen Rollen. Da vermisst man einfach keinen zweiten oder dritten Sprecher. Das macht einfach Spaß.
Ich habe noch keinen Makel entdeckt bei Ihren Ausführungen, Christiane Hillebrand. Also auch unter dem Strich, in der Summe, ganz prima alles.
Ich fand es sehr kurzweilig zu hören und ich denke für alle auch geeignet, die diesen schrägen Humor mögen. Also Mikko geht da durchaus auch über Leichen, um seinen Plan zu verwirklichen und verstrickt sich immer mehr in Lügen. Aber das ist einfach lustig, ja. Und was ich auch spannend fand, also wenn man sich selber noch nicht so mit Schweden und Finnland, diesen skandinavischen Ländern auseinandergesetzt hat, man erfährt ganz viel darüber, auch wie unterschiedlich diese beiden Kulturen sind. Und da kann man sogar noch einiges lernen.
Also Note 1 für das Hörbuch von Mika Nusiainen, Verrückt nach Schweden, mit dem Sprecher Christoph Maria Herbst. 5 CDs sind das, 6 Stunden Hörzeit. Zum Preis von knapp 20 Euro ist es bei Argon erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Wir wenden uns erneut der Musik zu. Und zwar mittels eines Essays von Frido Mann. Bei diesem Namen könnte es sein, dass es den meisten in den Ohren klingelt. Und ja, er ist der Enkel von Thomas Mann, studierter Musiker, der aber die meiste Zeit als Professor für Medizinpsychologie gearbeitet hat. Mittlerweile lebt er als freier Schriftsteller in München. Sein Hörbuch An die Musik ist ein autobiografischer Essay. Und Christiane Hillebrand, ja, das hört sich ja schon an wie eine Ode an die Musik. Wie nähert er sich denn seinem Thema an?
Also er schreibt selbst im Vorwort, dieses Hörbuch ist keine musikwissenschaftliche Abhandlung, sondern es ist ein persönliches Bekenntnis meiner großen Liebe zur Musik. Frido Mann erzählt aus seinem Leben. Er erzählt von der Begegnung mit seiner ersten Klavierlehrerin, die er als 90-Jährige wieder trifft und startet dann einen Streifzug durch die Musikgeschichte. Er reflektiert über verschiedene Komponisten, über das Leben der Komponisten und ihre Werke, aber immer persönlich gefärbt und er erhebt natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, das ging auch gar nicht bei 2 CDs und er streift da 10 Komponisten und dann eben auch die entsprechenden Zeitepochen.
Welche Komponisten genau sind das?
Er fängt an mit Johann Sebastian Bach, dann gibt es eine Abhandlung über Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, also die großen Namen. Dann widmet er sich der sogenannten Programmmusik, da kommt dann zum Beispiel Camille Saint-Saëns drin vor. Dann geht es um Richard Wagner, die Moderne und die Avantgarde, Hans-Werner Henze wird erwähnt, die neue Einfachheit und schließlich Arvo Pärt. Aber das ist eine sehr persönliche Auswahl und es gibt zu jedem dieser Komponisten und Zeitepochen eben nur einen kurzen Abriss, in dem Frido Mann auch sehr persönlich bestimmte Werke hervorhebt und zum Beispiel auch erklärt, dass er den Symphoniker Robert Schumann mehr schätzt als Brahms, dass dies eben aber auch nur eine subjektive Aussage und Betrachtung sein kann.
Wie erzählt er denn seine Abhandlung an die Musik, wenn die so persönlich sich gehalten ist. Wie manifestiert sich das?
Also er schreibt über Begegnungen, zum Beispiel mit der Klavierlehrerin. Und er beschreibt einen Besuch bei seinem Neffen zu Hause. Da wird gerade über Programmmusik gesprochen und dann erklärt man sich gegenseitig, was es zum Beispiel mit dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns auf sich hat. Er beschreibt Konzertbesuche, Begegnungen mit Musikern, über Konzerte bei sich zu Hause, an die er sich besonders gerne erinnert, auch als Kind. Und er liefert zu jedem Komponisten auch spannende Fakten und Wissenswertes. Und das macht er ganz kurz und prägnant. Es gibt also jede Menge auch zu erfahren und auch natürlich viel Musik. Ich finde, das gehört dann auch dazu. Und das meiste ist hier Klaviermusik, eingespielt von Lukas Maria Kühn, sodass zum Beispiel Stücke erklingen, über die Friedemann zuvor spricht. Und da können wir uns jetzt mal ein Beispiel anhören. Hier geht es um Wolfgang Amadeus Mozart.
Der inzwischen 20-Jährige schreibt Kirchenmusik, Symphonien, Serenaden, Konzerte, Streichquartette und Klaviersonaten, alles in allem über 100 sehr bald aufgeführte Werke. Als Ausgleich zu seinem hochkonzentrierten Musikschaffen sucht Mozart Zerstreuung und körperlichen Ausgleich durch Reiten, Kegeln und vor allem Billardspiel, welches ihn allerdings des Öfteren wieder so weit neu zu inspirieren scheint, dass er in den Pausen zur Notenfeder greift. Zu seinen leidenschaftlichen Vergnügungen gehören Tanz und Maskerade. Er treibt Schabernack und spielt mit allerlei gewagtem und schockierendem Unsinn den Narren, unterbricht plötzlich seine Improvisationen am Klavier und springt wie eine Katze miauend über Tische und Stühle und schlägt Purzelbäume. Seine geselligen Scherze schlagen sich gelegentlich auch kompositorisch nieder in irgendeinem witzigen Kanon oder in sonstigen musikalischen Späßen. Von meinem Vater habe ich noch die Kopie einer angeblich von Mozart verfassten Anleitung zum Komponieren von Walzern, so viele man will, mittels zweier Würfel, welche aus lauter aneinandergereihten, bezifferten Einzeltakten besteht, die je nach Würfelzahl zusammengesetzt werden. Das Ergebnis kann beispielsweise folgendermaßen klingen.
Zufallssonate von Mozart wird sie auch genannt. Das war also ein kurzer Streifzug über Mozart und hier nochmal ein Beispiel, das ich ausgewählt habe, über Robert Schumann.
Mit Schumanns Musik ist es mir zeitlebens ähnlich ergangen wie mit den Romanen Dostojewskis. Schumanns Musik bleibt für mich in ihrer Faszination vielfach höchst anziehend und bewegend, aber ich vermag sein geniales, aber zugleich auch von Krankheit und Leiden gezeichnetes Werk nur sehr dosiert und in Maßen aufzunehmen, ähnlich wie das von Morbidität durchsetzte Werk des ebenfalls an seiner Überbegabung zerbrochenen großen russischen Romanciers. Natürlich gehörten zu meinem frühen Klavierunterricht die Kinderszenen, und als Gymnasiast berauschte ich mich gern am Flügel am Klavierkonzert in A-Moll, auch wenn ich technisch über dessen Anfänge kaum hinauskam. Es folgte für mich eine lange Zeit weitgehender Abstinenz von Schumanns Werk. Auch meine diversen Klavierlehrer kamen aus irgendeinem Grund nie auf die Idee, mir Klaviermusik von Schumann zum Studium aufzugeben. Trotzdem gibt es einige wenige Werke, die ich früh liebgewonnen habe. Dazu gehört, seit einem unvergesslichen Hörerlebnis mit Wilhelm Kempff in der Zürcher Tonhalle noch als Kind in den späten 40er Jahren, das eben erwähnte A-Moll-Klavierkonzert.
Ja, wir hören den Autor selbst, also Frido Mann. Er ist der Sprecher. Eben dachte ich zwischenzeitlich mal, oh, es spricht hier der junge Marcel Reich-Ranitzky, aber das hängt wahrscheinlich an dem kräftigen R, das er hier auch im Munde führt. Wie gefällt er Ihnen?
Ja, er ist, wie man ja hier gehört hat, kein ausgebildeter Sprecher. Das hört man, er liest ja auch einen geschriebenen Text. Und da sind manche Betonungen auch ein bisschen umplatziert, das fällt schon auf. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass er uns tatsächlich diese Geschichten erzählt und nicht vorliest. Mhm. Aber es ist ja nun mal ein Buch, aus dem er liest, das ist sehr persönlich erzählt. Von daher, es ist verständlich, so wie er spricht. Und man kann ihm sehr gut folgen und ja, man konzentriert sich dann eben auf den Inhalt und auf die vielen Details, über die er spricht. Da steckt ja eine ganze Menge drin.
Ja, es klang so ein bisschen, als würde er am Stehpult stehen und dozieren. Für wen ist das Hörbuch geeignet? Ich schätze mal, es setzt schon ein etwas gehobenes Musikinteresse voraus.
Ja, all die, die Freude an klassischer Musik haben, haben bestimmt auch Spaß an diesem Hörbuch. Aber ich denke auch Ungeübte, denn man erfährt eine ganze Menge, wie er hier über Mozart. Er spricht da ganz leicht auch drüber. Und das sind viele kleine Details, die man erfährt. Man sollte keine musikwissenschaftliche Abhandlung erwarten, das hat er am Anfang auch gesagt, aber er hat eben viel Wissenswertes, das er einbaut, auch für Musikversierte, die da sicher doch das ein oder andere Neue erfahren. Für alle, die klassische Musik mögen, ist es natürlich auch geeignet, denn man hört ja auch viel Musik auf diesen beiden CDs in diesem Hörbuch. Und natürlich ist es auch für diejenigen, die sich für das Leben von Friedemann interessieren, der dem Hörer eben mit diesem Essay vermittelt, dass die Musik von den vielen Anregungen und Impulsen aus seiner Familie die früheste, stärkste und nachhaltigste geblieben ist, so hat er selbst formuliert.
Dankeschön, Christiane Hillebrand. Wir sprachen über das Hörbuch Friedemann, An die Musik, ein autobiografischer Roman. In der Autorenlesung ist er erhältlich. 2 CDs, 2 Stunden, 42 Minuten Hörzeit. Und er ist zum Preis von 18 Euro beim Hörverlag erschienen. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur kommen wir jetzt zu Uwe Timm und damit zu einer Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Uwe Timm geht so langsam auf die 80 zu, ist seit der 68er-Phase ein wichtiger literarischer Vertreter dieser Generation und auch der Aufarbeitung dieser Phase der deutschen Geschichte. Aber er hat sich auch als Autor von Kinder- und Jugendbüchern bereits einen Namen gemacht. Zum Beispiel ist er der Autor von dem sehr populären Buch Rennschwein Rudi Rüssel oder von Der Schatz auf Pagensand. Sein Kinderbuch Die Zugmaus gehört auch dazu. Das erschien bereits 1981, ein Kinderbuchklassiker, der jetzt als Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg erschienen ist. Christiane Hillebrand, fast 40 Jahre alt ist diese Geschichte. Um was geht es?
Es geht um eine kleine Maus, sie heißt Stefan. Und es ist eine gewöhnliche Hausmaus, aber diese kleine Maus erlebt große Abenteuer. Geboren wurde Stefan in München in der Paradiesstraße, genannt wird er dort Mausebiber. Und er lebt dort mit seiner Mausefamilie, das sind Mutter, Vater, Großvater und seine Geschwister, die Brüder Großzahn, Kurzschwanz und Weißpfote und die kleine Schwester Lilofee. Dann gibt es noch einen alten Kater, Carlo, der ist aber so alt, dass er ungefährlich ist, und Isegrim, den Pudel. Und wenn den kleinen Mäusen langweilig ist, dann besuchen sie Isegrim und lassen sich von ihm Geschichten aus der großen, weiten Welt erzählen.
Von Paris, wo es so viele unterschiedliche Käsesorten gibt. Oder aber von der Schweiz, dem Paradies der Mäuse. Isegrim sagte,
ihr kennt doch den Käse mit den großen Löchern. Das ist der Schweizer Käse. Und wisst ihr, wie die Löcher in den Käse kommen?
Obwohl wir die Geschichte schon oft gehört hatten, antworteten wir jedes Mal wieder, nein!
Die Löcher werden von Schweizer Mäusen kunstvoll herausgenagt, sagte Isegrim dann feierlich.
Uns Mausekindern lief das Wasser im Mund zusammen.
Die Mäuse, fuhr Isegrim fort, sind in der Schweiz hoch angesehene Facharbeiter und werden dort Käsenager genannt, sobald sie ein Diplom gemacht haben.
Wie herrlich muss das Mauseleben in der Schweiz sein, dachten wir,
und wie eintönig war das Leben hier auf dem Hof. Wir lümmelten dann herum und überlegten, wem wir einen Streich spielen könnten.
Ja, eintönig, aber eigentlich auch noch friedlich. Dann aber geschieht etwas Schreckliches. Das Haus in der Paradiesstraße wird abgerissen. Es soll dort ein neues Haus entstehen. Und die Mäusefamilie muss sich erst einmal einen Unterschlupf suchen. Und als das neue Haus dann fertig ist und die Mäuse wieder einziehen wollen, dann müssen sie feststellen, dass dieses Haus gar nicht mäusefreundlich ist. Es gibt da keine Ritzen, keine Keller mit Abfällen und vor allem, es gibt auch keine mäusefreundlichen Bewohner. Die stellen sogar Mausefallen auf. Und so flüchtet die Mäusefamilie endgültig, und zwar in einen Luftschacht. Von dort aus müssen die Familienmitglieder losziehen, um Essbares zu suchen. Und Stefan läuft immer mal wieder zum Bahnhof, um dort Krümel zu suchen. Und er beginnt zu träumen vom Käseparadies Schweiz. Einige der Kuchenkrümel, also eine Kuchenkrümelspur, führt ihn eines Tages sogar in einen Waggon hinein. Und dort schläft er ein.
Als ich aufwachte, war um mich ein Rütteln und Rattern. Vor mir sah ich viele Beine und Schuhe. Vorsichtig lugte ich unter dem Sitz hervor. Da saßen Menschen und lasen Zeitungen. Draußen vor der Scheibe huschten Lichter in der Dunkelheit vorbei. Ich saß im Zug und der fuhr. Nach dem ersten Schreck sagte ich mir, dass der Zug bestimmt nach München zurückkommen würde. Was ich damals noch nicht wissen konnte, war, dass alle Eisenbahnwaggons einen bestimmten Heimatbahnhof haben. Der Waggon, in dem ich saß, kam aus Hamburg und war nur als Ersatz für einen kaputten Waggon an den Münchenzug gehängt worden. Normalerweise fuhr der Waggon die Strecke Hamburg-Köln. Zum Glück wusste ich das in diesem Moment noch nicht, und darum saß ich quietschvergnügt unter den Sitzen und futterte Krümel, die den Leuten herunterfielen. Hin und wieder hielt der Zug. Menschen stiegen aus, andere ein. Ich hörte, wie die Stationen aufgerufen wurden. Göttingen, Hannover, Lüneburg, Hamburg. In Hamburg stiegen auch noch die übrigen Menschen aus. Ich konnte in aller Ruhe von Abteil zu Abteil laufen. Ich fand viele köstliche Dinge. Einen Schokoladenkeks, ein Stück von einem Käsebrot und jede Menge Krümel. Auch gab es wunderbare Verstecke. Ich richtete mir mein Nest in einer verkleideten Rohrleitung ein. Für all jene, die ähnliche Reisen planen, will ich darauf hinweisen, dass man während der Winterzeit dem Heizungsrohr nicht zu nahe kommen darf. Allzu leicht kann man sich das Fell versengen.
Diese Reise wird für Stefan zu einem richtig spannenden Abenteuer. Also er sieht Berge, Täler, Flüsse, Brücken, viele Menschen, die dann zwischen Hamburg und Köln hin und her pendeln. Und er merkt, es geht eben nicht zurück nach München. Er lernt aber schließlich eine Frau in dem Zug kennen, die in die Schweiz fahren will. Das kriegt er mit. Und er greift seine Chance, krallt sich an ihrem Koffer fest, um in das Traumland der Mäuse zu reisen. Und diese führt ihn dann immer weiter durch ganz viele Länder. Er lernt neue Freunde kennen, erlebt jede Menge Abenteuer, gerät sogar in einen Zirkus. Aber irgendwann wird das Heimweh immer größer. Naja, und dann versucht er natürlich, nach Hause zu kommen. Ob und wie ihm das gelingt, das erzähle ich hier noch nicht.
Der Sprecher ist Julian Greis. Er ist Schauspieler, Hörbuchsprecher, gehört seit vielen Jahren zum Ensemble des Thalia-Theaters und wurde schon zweimal mit dem Kinderhörbuchpreis BEO ausgezeichnet. Er hat schon eine eher hohe Stimme, aber vielleicht gerade für Kinderohren ist das genau geeignet oder gut geeignet?
Für so eine Rolle als Maus auf jeden Fall bestens geeignet. Ja. Er hat eine junge Stimme, ist Mitte 30. Ich finde, das passt sehr gut zu diesem kleinen Mäuserich, der ja die Geschichte erzählt. Und er schafft es auch, die verschiedenen anderen Charaktere treffend herauszuarbeiten. Er spricht verschiedene Dialekte, die in den unterschiedlichen Ländern auftauchen. Das macht er witzig, überzeugend. Ich finde auch, das Tempo stimmt. Ich finde diese Mischung aus neutralem Erzählton und einer gewissen Dramatik, wenn es spannend wird, finde ich, ist ihm sehr gut gelungen. Also ich finde das eine gute Wahl für das Hörbuch.
Ich sagte eingangs, diese Erzählung ist schon knapp 40 Jahre alt, aber wenn eine Erzählung gut ist, spielt das Alter keine Rolle. Das ist meine Auffassung.
Das Thema ist einfach zeitlos. Es geht genau um die Themen, die heute noch bewegen. Es geht um Ängste. Immerhin haben wir es ja auch mit Mäusen zu tun, die ständigen Gefahren ausgesetzt sind. Es geht um Sehnsüchte, um den Wunsch nach Freiheit und Abenteuer. Es geht aber auch um das Thema Familie und Freundschaft und um die Frage, was ist mir wichtig im Leben?
Für welches Alter ist das geeignet?
Also empfohlen ist es für Kinder ab 7 Jahren. Ich denke, das ist auch eine gute Empfehlung. Aber natürlich können auch jüngere Kinder Spaß an dieser Geschichte haben. Natürlich auch Erwachsene, die mithören möchten. Es ist einfach eine liebevoll erzählte Mausegeschichte. Und der Autor schafft es, sich auch in diese Welt der Kleintiere hineinzuversetzen.
Wir sprachen über das Kinderhörbuch Uwe Timm, Die Zugmaus, mit dem Sprecher Julian Greis. Eine CD ist das, 1,5 Stunden Hörzeit. Für 10 € ist es bei Hörbuch Hamburg zu haben und empfohlen ist es für Kinder ab 7 Jahren, wie Christian Hillebrand es eben auch schon unterstrichen hat und dass das eine gute Empfehlung ist. Das war's. Von der Hörbuchzeit verabschieden sich
Christiane Hillebrand
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.